Bayer Leverkusen, vielleicht der große Verlierer des Wochenendes. Durch das selbstverschuldete 0:1 bei Union Berlin konnte die Werkself die Patzer der direkten Konkurrenz im Rennen um die Champions League-Plätze nicht nutzen. Und als wäre das nicht genug, fällt mit Loic Badé auch noch ein wichtiger Rotationsspieler wochenlang aus. Vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Piräus fragen wir uns heute, ist diese Niederlage nur ein kleiner Rückschlag oder die nächste Abwärtspassage auf einer Achterbahnfahrt, die im Worst Case vielleicht sogar bis zu 80 Millionen kosten kann? Wo steht Bayer Leverkusen im Februar 2026, taktisch, mental und personell.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und vor Ort in Leverkusen von der Bild der Kollege Pippo Ahrens. Hallo Pippo.
Schöne Grüße, Malte, aus Leverkusen.
Ich grüße dich. Ja, du sitzt am Ort des Geschehens sozusagen bei Bayer Leverkusen direkt vor Ort. Kannst du uns gleich ein paar Eindrücke auch von der Stimmung nach der Niederlage von Berlin geben? Wie hat man das denn bei den Leverkusen dann jetzt aufgefasst? Und wie ordnest du es vor allen Dingen auch ein, diese 0:1 Niederlage?
Na ja, gut, der Blick ging natürlich relativ schnell schon nach der Niederlage bei Union auf dieses Spiel. Kasper Juhlmann hat zu seinen Spielern in der Kabine gesagt, Kopf hoch, immer weiter. Okay. Denn es ist ja keine Zeit, um irgendwie zu verharren. Am Morgenabend ist das Rückspiel im Playoff gegen Olympiakos Piräus auf dem Programm. Bayer führt 2:0 nach dem Hinspiel. Eigentlich eine gute Ausgangsposition, aber wir wissen, im Fußball ist alles möglich. Der Blick ging also, wie gesagt, ganz schnell auf dieses Spiel. Um 11 Uhr war jetzt gerade hier das Abschlusstraining, was ja dann für 15 Minuten für Medien öffentlich ist. Und was wir halt sehen konnten, ist, dass Malik Tillman nicht auf dem Platz war. Und da droht und wird wahrscheinlich auch der nächste Ausfall nach der Oberschenkelmuskelverletzung von Loic Badé zu beklagen sein bei Leverkusen. Ich weiß nicht, ob man das noch vor Augen hat. Es hatte ja in der dritten Minute so einen Tritt gegeben von Stanley Snoki von Union Berlin im Mittelkreis etwa. Und Schiedsrichter Harm Osmers beließ es ja bei einer gelben Karte. Aus meiner Sicht völlig unverständlich, dass man das nicht mal geprüft hat. Es war aus meiner Sicht ein schlimmes Foul. Richtig gestempelt, würde man ja heute sagen, auf den Knöchel von Tillman, der ja das Spiel dann 90 Minuten durchgebracht hat. Aber auch es muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Und ich stand jetzt, Pressekonferenz ist ja erst um 13:30, davon aus, dass er morgen Abend nicht zum Einsatz kommen wird.
Also wieder ein Spieler, der dann auch in der Rotation von Juhlmann fehlen würde. Wie schwer wiegt das aus deiner Sicht insgesamt, weil der Trainer ja auch gerade gegen Union Berlin auf 5 Positionen im Vergleich zum Piräus-Spiel dann umgestellt hat?
Ja, es gab ja also die Siege gegen gegen St. Pauli und gegen Olympiakos waren mit der identischen Startformation. Könnte man natürlich sagen, warum wechselt der Trainer jetzt 5-mal, wenn er Erfolg hat? Er sagt er natürlich, es ist unmöglich, 11 Spieler in 11 Spielen in 4 oder 5 Wochen durchspielen zu lassen. Das geht heutzutage im Fußball nicht mehr. Und ich fand die Mannschaftsaufstellung, die war ja auch in Ordnung. Also da waren ja Spieler da, die werden bei anderen Vereinen auch überall Stammspieler. Daran liegt es nicht, ne? Oder und hat bei Union sicherlich nicht daran gelegen, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Und natürlich wird es auch morgen auch wieder so eine Rückrotation geben. Ich vermute, dass er mit der ähnlichen Startformation spielt wie in Griechenland im Hinspiel. Dann wäre Tillmann ja nicht in der ersten Elf gewesen. Mhm. Trotzdem ist das natürlich eine wichtige Alternative, die einem dann wegfällt. In der Abwehr ist das genauso mit Badé, der ja einige Spiele jetzt nicht gespielt hat, in Berlin reingekommen für Kwanza. Bei Kwanza muss man auch immer wissen, der hatte immer ein bisschen Probleme mit dem Knie gehabt. Der kannte natürlich auch diese hohe Belastung aus England gar nicht. Er hatte bei Liverpool wenig gespielt. Das war für ihn dann auch neu, dieser dreitägliche Rhythmus mit Spielen. Und somit ist dann schon wieder eine Alternative weniger dann vorhanden.
Würdest du die Rotation also nicht als Grund für die Niederlage gegen Berlin anfügen?
Nein,
wo hast du die Gründe gesehen?
Es war ja so, also Spiele bei Union sind ja immer, wie man hier im Rheinland sagt, fies, ne? Also man weiß genau, was man zu erwarten hat. Da ist ein Platz, der sicherlich, da gibt es andere Fußballfelder, die schöner zu bespielen sind. Und wenn dann abends noch die Frauenmannschaft noch drauf spielt, okay, alles in Ordnung, ist keine Ausrede für eine Niederlage. Wenn man gegen so eine Mannschaft 0:1 in Rückstand gerät, und das war ja eigentlich ein Spiel, was Leverkusen zu dem Zeitpunkt meines Erachtens unter Kontrolle hatte. Da hat Andrich sich ja sehr verschätzt nach dieser Hereingabe in den Strafraum und sich von Rani Khedira richtig abkochen lassen. dann wird es schwer natürlich gegen so eine Mannschaft, die ihn ja wirklich super verteidigt hat. Ich fand, dass Leverkusen in der zweiten Halbzeit eigentlich ja die klar bessere Mannschaft war, ohne aber zwingend zu sein. Und das ist so ein bisschen das Problem, das sie haben in dieser Saison. Wenn sie auf Mannschaften treffen, die tief stehen, haben sie Probleme, wirklich Chancen zu kreieren. Am Ende waren es 11-3 Torschüsse, aber was sagt das aus? Vielleicht 2 gute Chancen von Patrick Schick. Und dann geht so ein Spieler am Ende auch mal 0-1 aus. Und das ist natürlich auch im Kampf um die Champions League Qualifikation ein Rückschlag gewesen. Leverkusen ist ja nochmal mit dem blauen Auge davongekommen an diesem Spieltag, weil eben die Konkurrenten wie Leipzig, Stuttgart und Hoffenheim selbst nur unentschieden gespielt haben. Das heißt, also diese Abstände haben sich nicht vergrößert, großartig. Aber Leverkusen hat selbst natürlich eine große Chance verpasst, da die Abstände zu verringern. Und mit jedem Spiel, das natürlich weniger wird, wird dieses Ziel auch schwieriger zu erreichen. Du hast eben in deiner Anmoderation das Thema mit den 80 Millionen angesprochen. Du spielst damit auf die Geschichte an, die ich hier heute gemacht habe. Das liegt da ein bisschen so, dass letzte Woche hat die UEFA diesen Financial Report 2024-2025 veröffentlicht, wo dann auch aufgelistet wird, was an Prämien an die jeweiligen Europapokalteilnehmer ausgeschüttet wurde. Und da hat Leverkusen in der Saison, als sie die Bundesliga als deutscher Meister in der Champions League vertreten haben, sind sie ja bis ins Achtelfinale gekommen und haben dann am Ende insgesamt in der Champions League 87 Millionen Euro eingenommen. Und wenn man jetzt das mal vergleicht, Bayer war vor 2 Jahren im Finale der Europa League und hatte in diesem Wettbewerb rund 40 Millionen Euro bis ins Finale eingenommen. Dann sieht man, was das für eine Diskrepanz ist in den Einnahmen zwischen Europa League und Champions League. Und ja, vielleicht reicht am Ende auch der 5. Platz, aber trotz allem, die Konkurrenz ist sehr, sehr groß und viele Ausrutscher darf Leverkusen sich nicht mehr erlauben.
Und gegen Union war es eben ein Ausrutscher. Du hattest die Chancen von Schick in der Schlussphase dann schon angesprochen. Aber was man bei den Chancen der Leverkusener sagen muss, es kam ja außer diesen Chancen, die kamen ja nicht mal aufs Tor. Also die Kopfbälle von Schick gingen ja am Tor vorbei bzw. drüber. Malik Tillman in der 75. mit der einzigen wirklichen Chance auf das Tor. Fußabwehr von Renault dann. Also das ist natürlich dann auch ein Problem. Und ein Problem, das von 37 Flanken eigentlich keine so richtig für Torgefahr gesorgt hat. Fehlt Leverkusen auch gegen so, du hast gesagt, fiese Mannschaften, ein Plan B?
Naja, es fehlt ihnen vor allen Dingen auch, so eine Idee. Ich finde, dass Ibo Maser es wieder richtig gut gemacht hat. Aber er war da fast auch ein bisschen alleine. Man darf nicht vergessen, das ist ein Spieler, der ist gerade mal 20 Jahre, kommt aus der zweiten Liga, hat hier wirklich einen unglaublichen Aufstieg erlebt. Hat zum absoluten Stammspieler, Leistungsträger. Das kann auch nicht immer alles an ihm liegen. Ne? Da müssen auch Spieler wie ein Garcia, wie ein Grimaldo, und auch Tillman, da muss natürlich auch mehr kommen. Und wenn du einen Stürmer wie Schick vorne hast, das hat man ja letzte Woche gesehen, den musst du halt auch füttern. Dann macht er dir auch die Tore. Aber es gibt natürlich immer Spiele, wo es halt nicht passiert. Und trotzdem muss ich sagen, dass Union es auch wirklich richtig gut gemacht hat. Die wussten genau, wie sie Leverkusen zu bespielen haben. Und dieser Plan ist halt aufgegangen. Das hat der Rani Kedira ja hinterher auch bei den Kollegen von Sky gesagt. Also der Plan war, 1-0 in Führung zu gehen irgendwie. Und das Ding dann zu verteidigen. Das ist absolut aufgegangen. Ich will nicht sagen, man sagt ja dann immer dann so, Leverkusen, das wäre so typisch, dass sie solche Spiele dann verlieren. Das hat auch nichts mit Einstellung oder so zu tun gehabt. Nein, es war einfach die Idee, die nicht da war. Und dann geht so ein Spieler eben auch 1-0 verloren.
Und hier kommt kurz Werbung.
Das Rückspiel am Mittwochabend in Bergamo verspricht alles, was die Champions League ausmacht. Druck, Tempo und die Frage, ob Borussia Dortmund den 2-0 Vorsprung aus dem Hinspiel clever verteidigt oder Atalanta Bergamo mit seiner offensiven Wucht doch noch eine Aufholjagd startet. Während der BVB am 25. Februar auf Umschaltmomente und die Effizienz von Gerassi setzt, muss Bergamo das Risiko erhöhen. Und genau darin liegt die Spannung. Je mehr Atalanta attackiert, desto größer werden die Räume für Dortmunds Konter. Ein Spiel zwischen Kontrolle und Chaos, zwischen deutscher Pragmatik und italienischem Offensivdrang mit offenem Ausgang und maximaler Fallhöhe. Wenn ihr das Spiel ohnehin verfolgt und die Spannung noch ein bisschen hochdrehen wollt, Bet365 Sportwetten, offizieller globaler Partner der UEFA Champions League, bietet euch dafür die passenden Quoten. Aktuell steht Atalanta Bergamo bei 2,15, Borussia Dortmund bei 3,2 und das Unentschieden bei 3,5. Natürlich alles ohne Gewähr, denn die Quoten können sich bis zum Anpfiff jederzeit ändern. Ich persönlich halte ein intensives Spiel mit offenem Schlagabtausch für wahrscheinlich. Ein 2:2 erscheint mir fast naheliegend. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro an Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten und zahlt mindestens 5 Euro ein, platziert eine qualifizierende Wette im Werte dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Also, wenn ihr euch den UEFA Champions League Abend ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der Deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr bei buvai.de.
Aber wenn man auf die Serien guckt oder auf die Serie guckt, die Leverkusen ja im Vorfeld hatte, also da gab es ja in 7 Pflichtspielen 6 Siege und ein Remis. Allerdings, wenn man auf die Gegner guckt, sind es ja dann auch eher so die Gegner, gegen die man als Leverkusen auch gewinnen muss. Also es waren ja im Prinzip Pflichtsiege. Die Spiele, die zu Beginn des Jahres verloren gingen, waren dann die Spiele gegen die Konkurrenz, mit denen man sich ja eigentlich gerne auf Augenhöhe sehen möchte. Also die um die Champions-League-Plätze mitspielen, Stuttgart und Hoffenheim. Hat man vielleicht auch die Siege ein bisschen überbewertet?
Nein, das würde ich nicht sagen, weil man muss ja auch sehen, dass die Spieler auch jetzt nicht alle richtig spielerisch überzeugend waren. Da war auch schon sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ich würde sagen, also das Spiel gegen St. Pauli, das 4:0, das war wirklich überzeugend. St. Pauli war ja 10 Tage vorher in Leverkusen zum Pokalviertelfinale und ich fand, dass Pauli es damals viel, viel besser gemacht hat als dann in der Bundesliga. Ja, wir haben uns ja auch hier alle so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich passiert im Winter? Die Mannschaft war in einem Hoch, die haben auf Platz 3 Weihnachten gefeiert, in Leipzig 3:1 gewonnen, was wirklich, wie ich fand, mit das beste Spiel war, das sie in dieser Saison gemacht haben. Und dann kam dieses 1:4 gegen Stuttgart, was wirklich in der ersten Halbzeit, diese erste Halbzeit, finde ich, die hat sehr, sehr viel wahrscheinlich auch im Kopf der Mannschaft kaputt gemacht. Mhm. Weil sie mit diesem Spiel der Stuttgarter, dieses 1:1 über den ganzen Platz, dieses Pressing, da sind sie überhaupt nicht mit klargekommen. Und ja, dann kam dieses 0:1 in Hoffenheim, was sicherlich ein bisschen unglücklich war. Und auch dann dieses 0:2 in Piräus, wo sie 8 Torchancen hatten, die Griechen 2 und verlieren 0:2. Da musst du dich dann auch erstmal erholen. Und ich finde, dafür, dass es ja so ein großer Umbruch ist, den es in Leverkusen, hat ja noch nie so einen Umbruch in einer Leverkusener Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es überhaupt in der Bundesliga-Mannschaft so einen Umbruch gegeben hat, wie im vergangenen Sommer. Dafür stehen sie ja eigentlich wirklich noch sehr, sehr gut da. Ich glaube, dass manche Mannschaften, die würden gerne mit ihnen tauschen, Pokal-Halbfinale, hast große Chancen, ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen, bis Schlagdistanz zu den Champions League-Plätzen. Aber das kann natürlich am Ende gar nichts sein, ne, in der Saison. Und das wäre natürlich dann auch enttäuschend, weil die Champions League ist ja das erklärte Ziel der Mannschaft. Und ich halte die Qualität der Mannschaft auch für gut genug, um das zu erreichen.
Und sie haben ja auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Also das Spiel gegen den HSV ist ja noch nicht ausgetragen. Das wird ja erst dann Anfang März nachgeholt. Also von daher täuscht die Tabelle natürlich im Moment dann ein bisschen auch noch über die wahren Abstände hinweg. Jetzt hast du die Kader schon angesprochen, Masa als Mann herausgehoben, der Leistung bringt, der aber natürlich auch von seinem Alter her noch nicht die Führungspersönlichkeit sein kann, die man vielleicht bei Bayer auch braucht. Die Lücke, die Granit Xhaka im Sommer hinterlassen hat, die man ja in dem Sinne jetzt nicht 1:1 nachbesetzt hat. Ist das ein Fehler gewesen aus deiner Sicht, der Mannschaft jemanden da noch hinzustellen ins Zentrum, der sie auch dann in solchen Situationen, wo es dann eben mal hakelig wird, du hast ein paar erwähnt eben, dann eben auch noch mal mehr auf das Ziel dann einstimmt, vielleicht auch mitnimmt, führt auf dem Platz, mehr als das vielleicht auch Andrich und Co. gerade können?
Ja, Xhaka war natürlich ein ganz spezieller Spieler, ne? So einen Spieler hatten sie in Leverkusen eigentlich noch nie und Xhaka war natürlich letztendlich auch der Königstransfer, der Leverkusen zum Meister gemacht hat. Das muss man ganz klar so sehen. Ich will jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, warum er nicht hier geblieben ist und das ist jetzt auch zu lange her. Aber es ist natürlich ein gewisses Vakuum entstanden dadurch und dass sich Bayer auch, das hat ja mein Kollege Axel Hesse ja vergangene Woche in der Sportbild ja auch berichtet, Gedanken macht und zumindest mal vorgefühlt hat, einen Leon Goretzka im Sommer möglicherweise nach Leverkusen zu locken. Das zeigt ja auch, dass man dieses das Problem Führung, ja, es ist etwas, was man nicht so gerne hier in Leverkusen in den Mund nimmt, dieses Problem der Führungsschwäche, weil man sagt, wir haben ja sehr viele auch erfahrene Spieler, ich habe es ja gerade gesagt, in Grimaldo und Aleix Garcia, das sind ja gestandene spanische Nationalspieler auch, ne? Aber ich glaube schon, dass der Mannschaft nochmal so ein, ja, ich weiß jetzt, so blöd gesagt, so ein bisschen altes Blut tut ihnen vielleicht, tut der Mannschaft vielleicht auch mal gut. Und ich glaube, dass da auch im Sommer da auf der Position nochmal was getan wird. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man jetzt explizit diese Position eines Sechsers nimmt, dann wird es sehr, sehr voll, ne? Also ja. Es ist ein Ezequiel Palacios hier, der einzige Weltmeister, den die Bundesliga hat. Man hat mit Eki Fernandes einen sehr talentierten argentinischen Nationalspieler für diese Position, Aleix Garcia und eben auch auch Maser, der das spielen kann, ja. Robert Andrich spielt diese Position ja schon gar nicht mehr. Ne? Malik Tillmann könnte sie spielen. Das heißt, da müsste natürlich dann noch ein bisschen Platz gefunden werden für jemanden. Aber da werden sich die Verantwortlichen schon Gedanken drüber machen. Das machen sie auch.
Ja, die Namen sind ja im Artikel der Sportbild dann auch erwähnt worden. Also Goretzka hattest du schon angesprochen. Grischa Prömmel aus Hoffenheim wäre auch noch eine Möglichkeit, die da erwähnt wird. Und Weston McKennie von Juventus, Ex-Schalker aus der Bundesliga, natürlich bestens bekannt. Einer, der aber auch Malik Tillmann aus der US-Nationalmannschaft gut kennt. Ist das ein Plus? Wäre das was, wo man bei Leverkusen dann sagt, ja, das würde natürlich schon auch für die Teamchemie vielleicht gut sein?
Ja, Weston McKennie ist ja auch einer, der auch bei Juventus in diesem Jahr, der spielt ja alles, ne? Der spielt ja auch falsche Neun. Ja. Und ja, das wäre natürlich sicherlich auch einer, der die Bundesliga kennt. Ich glaube, er würde ja auch den Status des Local Players erfüllen, was ja für die Champions League auch nicht, für die Kaderzusammensetzung auch nicht unerheblich ist. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen nicht genau das Thema, was jetzt gerade wichtig ist. Wichtig ist, dass sie morgen halt da das Achtelfinale erreichen, weil das ist natürlich ein gefährliches Ergebnis. Und Simon Rolfes hat es direkt nach dem Spiel in Piräus gesagt. Er sagt, ja, alles schön und gut, aber wir haben vor 2 Jahren im Halbfinale bei der AS Roma auch 2-0 gewonnen. Und dann stand es plötzlich 0-2. Und dann war es auch mal sehr, sehr eng. Ne? Wir wissen im Fußball. Aber ich glaube einfach, dass Leverkusen auch, das hat man auch gesehen, eigentlich in den beiden Spielen, die jetzt gespielt wurden, bereits gegen Olympiakos Piräus. Die Qualität ist einfach besser als die der Griechen. Und da die ja auch letztendlich kommen müssen, wird das Leverkusen sicherlich auch in die Karten spielen. Ich glaube auch, dass sie das Spiel gewinnen und auch dann mit Souverän dann auch weiter ins Achtelfinale vorstoßen. Und dann, ja, ich glaube, da kommen wir schon zum nächsten Thema, der mögliche Gegner und was dann in den nächsten Wochen ist das ein oder andere Duell zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München geben können.
Das sind natürlich dann Themen und vor allen Dingen Duelle, die natürlich die Nation dann wieder in Erregung versetzen und die natürlich dann auch insgesamt für sehr viel Gesprächsstoff sorgen. Aber das ist natürlich der nächste Schritt. Dann erstmal muss das in Piräus geschafft werden. Du sagst, das sollte eigentlich funktionieren. Aber das würde dann ja auch bedeuten, man würde wieder mehr Geld einnehmen, was dann wieder auf den Transfermarkt für den Sommer sich natürlich auszahlen würde und die Attraktivität von Leverkusen eben auch für die genannten Spieler dann erhöhen würde.
Ja, man ist dann, glaube ich, auch schon fast wieder bei diesen 87 Millionen, die es im letzten Jahr gab. Also die Prämien werden ja immer ein bisschen auch angehoben, aber da sieht man ja, dass man wieder genau in diesem Einnahmenkorridor ist, wie in der vergangenen Saison. Wie weit es dann geht, ja, Man weiß ja, die Gegner stehen ja schon parat. Das wären entweder die Bayern oder der FC Arsenal sein. Da ist man sicherlich nicht Favorit in den beiden Duellen. Aber ich glaube, man wäre hier ganz froh, wenn man die Bayern nicht nochmal dann ziehen würden. Weil es wären wirklich ja dann innerhalb von 5 Wochen 4-mal Duelle gegen den FC Bayern. Im Achtelfinale wäre das Hinspiel am 10. oder 11. März hier, am 14. das Bundesligaspiel hier und in der Woche drauf dann das Rückspiel in München. Also 3 Spiele in einer Woche gegen sie. Das ist schon Wahnsinn, ne? Und man muss ja dann auch wieder, im letzten Jahr gab es das Duell ja kurioserweise auch, ne? Ja. Da mussten die Bayern durch die Playoffs, Leverkusen war qualifiziert über die Ligaphase schon direkt. Ist so ein bisschen schade, finde ich, wenn das so käme. Es würde Borussia Dortmund genauso ja treffen, wenn sie weiterkommen, entweder Arsenal oder die Bayern. Das eigentlich so ein toller Wettbewerb, und ich bin auch ein totaler Fan von dieser Ligaphase, dass der aber dann letztendlich dann am Ende vielleicht zu einem so frühen Liga-internen Duell wird, ist ja nicht anders zu machen, weil was soll der Computer anders ausspucken? Aber fände ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mal gucken, ob da in Zukunft vielleicht noch ein bisschen reformiert werden kann. Aber lass uns auch nochmal über Masa sprechen. Hast du bei ihm schon Wirtz-Vibes? Auch wenn das natürlich nicht 1:1 vergleichbar ist, die jetzt nicht 1:1 auf dem Platz vergleichbar sind, aber so von der Tendenz her, dass es wieder das nächste Talent sein könnte, was eben bei Bayer den großen Durchbruch schafft. Erik ten Hag, man kann nicht viel Gutes über ihn bei Leverkusen sagen, aber das hat er im Sommer gesehen.
Ja, ich war dabei bei der Pressekonferenz, als er das gesagt hat. Es war, kann ich dir sagen, eine internationale Pressekonferenz am Vorabend des legendären Testspiels gegen die U20 von Flamengo in Rio, als ihn ein brasilianischer Kollege gefragt hat, wo er, ob es halt diesen Vergleich gäbe zwischen Masa und Wirtz. Und die Antwort hat er ja gesagt, wer weiß, es kann sein, dass er der neue Wirtz ist. Solche Vergleiche sind immer schwierig und ich finde, sie werden auch so einem jungen Spieler dann auch nicht gerecht. Was man aber sagen kann, ist, dass in Leverkusen gesagt wurde, nach dem Weggang von Kai Havertz hat man gesagt, so einen Spieler werden wir hier nie wieder haben. Sie hatten ihn schon, war Florian Wirtz. So, und was ich an Masa faszinierend finde, ist zum einen natürlich seine starke Technik, aber auch seinen Willen, auch Bälle zu erobern. Da gab es, also ganz exemplarisch war für mich dieses Spiel gegen Heidenheim, wo er ja 2 Tore geschossen hat und auch das 1:0 eingeleitet hat, weil er sich im Mittelfeld einen Ball erobert hat. Das war, und dann blitzschnell auch umgeschaltet hat. Masa verkörpert sehr, sehr viele Attribute, die eigentlich so ein Havertz und ein Wirtz so ein bisschen mischen. Ich finde, dann hat er natürlich durch seine Leistung beim Afrika Cup auch auf internationaler Bühne wirklich in seinem ersten richtig großen Seniorenturnier einen fantastischen Auftritt hingelegt. Und er ist in Algerien, ist er natürlich die große Hoffnung für die Weltmeisterschaft. Ne? Das muss man wirklich sagen. Und er ist dann vor dem Hinspiel in Piräus, vor dem Spiel in der Ligaphase, vor 5 Wochen war es, gefragt worden, zum wiederholten Male, ob er sich heute nochmal umentscheiden würde, wenn er könnte, um für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Er sagte, er hat 3 Herzen quasi in seiner Brust. Das ist das Algerische, das Deutsche und das Vietnamesische. Seine Mutter ist Vietnamesin und er war auch vom vietnamesischen Verband angefragt worden. Ja. Die wollten ihn auch für die Nationalmannschaft haben. Und er hat sich dann für Algerien entschieden. Und er hat das ja schon vor ein paar Monaten gesagt, weil er einfach auch da eine größere Chance gesehen hat, spielen halt. Andere würden sagen, ja, hätte es wenigstens mal probieren können beim DFB, aber er ist ein, der Ivo Masa ist ein Typ, der ist halt wirklich total straight, der ist sehr ehrlich, der ist auch, auch sehr zurückhaltend, sehr schüchtern teilweise, aber ich finde, der hat einen ganz klaren Gedanken im Kopf und das muss man einfach respektieren und ich glaube, für sich hat er eine sehr gute Wahl gefunden und in Algerien sind sie, glaube ich, sehr glücklich, dass sie ihn haben.
Das glaube ich. Beim Afrika Cup als Spielmacher dort. Ist ja auch als offensiver Mittelfeldspieler eigentlich zu den Leverkusen dann gekommen. Hat seinen Durchbruch aber eher auf der 6 gehabt. Kann 6, 8, 10, wo siehst du ihn am stärksten? Und wo glaubst du, hat er den größten Einfluss vielleicht auch dann in der Zukunft auf Bayer?
Ja, 6 und 8 ist, glaube ich, so für ihn schon die Top-Position. Ich fand auch, dass er diese Position als Sechser hervorragend angenommen hat. Das war ja für ihn absolut Neuland. Und da hat er bislang seine besten Spiele gemacht. Ne? Ich meine, er war in der Champions League, hat er das gespielt bei Benfica. Und wenn ich daran denke, wie er bei Manchester City da auf dieser Position gespielt hat, da muss man wirklich, da kann man nur den Hut vorziehen vor dem Jungen. Und das ist wirklich ein Juwel, das Leverkusen für 12 Millionen bekommen hat. Das muss man sicherlich der herausragendste Transfer der vergangenen Sommerperiode.
Wenn er auf der 6 bleiben sollte, wen würdest du ihm, wir hatten vorhin über ein paar Kandidaten für die 6 gesprochen, vielleicht zur Seite stellen, an dem er sich orientieren kann, an dem er vielleicht reifen kann. Wer wäre für seine Entwicklung auf dieser Position aus deiner Sicht der ideale Partner?
Ja, ich bin ja, gebe ich ja ganz offen zu, ich bin großer Fan von Palacios, ne? Weil ich dessen Spielart sehr, sehr mag. Palacios könnte ja auch auf der 8 spielen. Muss ja auch sehen, dass Aleix Garcia sicherlich auch einer der herausragenden Spieler in dieser Saison ist. Ich glaube, das ist dann auch situations- und spielabhängig, wer dann besser zu ihm passen würde. Aber wie gesagt, Möglichkeit, dass man einen Spieler da auch hat, der auf einer etwas defensiveren Position spielen kann, ist, glaube ich, für Bayer ein Riesenvorteil. Aber wenn man auch das Spiel letzte Woche in Piräus gesehen hat, wie er dann zwischen den Linien da herumgespielt hat und rumgelaufen ist. Und ich finde bei ihm, das ist ja auch, das ist ja nicht nur das Technische. Der läuft ja auch mit 12 Kilometer pro Spiel. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ne? Und das erinnert mich dann doch sehr an den Florian Wirtz. Denn das sind ja auch Werte, die Florian eigentlich auch immer in seinem Spiel hatte. Immer so rund 12 Kilometer gelaufen zu den ganzen anderen tollen Dingen, die er da auf dem Platz so fabriziert hatte.
Und er traut sich eben auch schon Sachen. Wie viel Einfluss hat er aus deiner Sicht schon auf das Spiel? Wie prägend oder wie viel Fixpunkt ist er schon auf dem Platz?
Ein großer, großer. Also man sieht ja auch, dass die, sag ich jetzt mal, etablierten Spieler ihn auch immer suchen. Und ich finde auch gerade bei so einem Spiel jetzt wie bei Union am Samstag, wo es wirklich schwierig war, auch zu glänzen. Ihm geht es nicht darum zu glänzen. Er sagt immer, ich will immer für die Mannschaft arbeiten. Und so, das ist nicht nur dahingeredet, das macht er auch. Ne? Ich finde, dass er von seiner Einstellung sehr, sehr weit ist. Und ich glaube, dass der wirklich ein absoluter Topspieler in der Bundesliga werden kann. Absoluter Topspieler.
Kann man sagen, er ist im Grunde so das Spiegelbild der Bayern-Mannschaft im Moment, wenn man sagt, schon stark in Situationen, vielleicht nicht immer konstant, was er von seinem Alter her noch gar nicht sein kann, aber eben entwicklungsfähig und mit einer hoffnungsvollen Zukunft?
Ja, ich finde, selbst wenn er nicht überragend ist, ist er ja auch gut. War bei Florian Wirtz auch so. Also ich kann mich an wirklich kein schlechtes Spiel, also von ihm erinnern. In der letzten Zeit. Am Anfang hat er ein bisschen Anpassungsprobleme gehabt. Aber ich finde, was den Maser auszeichnet, ist dieser pure Wille. Dieser pure Wille gepaart mit technischer Klasse. Und das ist ja auch einer, der sucht auch den Abschluss. Das ist keiner, der nochmal eine Schleife drum macht oder so. Ich finde, der ist sehr, sehr straight in seinem Spiel. Und das brauchst du auch. Ne? Du hast heutzutage im Fußball ja kaum Zeit, den Ball zu halten. Es muss schnell gehen. Und er ist halt auch einfach sehr gedanklich, sehr, sehr weit. Und das muss ich sagen, das ist wirklich etwas, was mir enorm imponiert bei ihm.
Aber im Grunde wie die Mannschaft, natürlich Luft nach oben.
Ja, ist ja klar. Ich meine, nochmal, der kommt aus der zweiten Liga, spielt sein erstes Jahr und spielt hier direkt eine große Rolle in der Champions League. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es ja im Sommer sogar mal Spekulationen darüber gab, ob Leverkusen den Spieler nicht noch verleihen würde, damit er mehr Spielpraxis bekommt. Da haben sie gesagt, nee, der bleibt schön hier. Und also ich finde schon, dass Maser das ist vielleicht ein bisschen so untergegangen in der Bundesliga, aber ich finde, dass es einer der größten Transfers des vergangenen Sommers war. Wie gesagt, 12 Millionen Euro gekostet aus der zweiten Liga und spielt so eine Rolle in der Bundesliga, im DFB-Pokal ja auch. Ich meine, der hat Leverkusen in Paderborn weitergeschossen, er hat sie in Dortmund weitergeschossen. Dessen Einfluss auf die Mannschaft ist enorm schon.
Und wir reden schon von einer Kategorie, wo ja sonst über Said Elmala, über Lennart Karl gesprochen wird und jetzt eben auch über Ibrahim Maser, der auch da in dieses Phalanx mit reindringt. Kann es eine Gefahr werden, wenn Bayer dann tatsächlich den Worst Case erleben sollte, kein Europa in der nächsten Saison, dass dann auch so jemand wie Maser ganz schnell weg ist? Oder ist er auch da so down to earth und so straight im Kopf, dass er sagt, nee, bin doch nicht blöd, ich bleib hier?
Nein, nein, das sehe ich nicht. Der fühlt sich hier sehr, sehr wohl, ist total angekommen in diesem Verein und weiß auch, welcher Verein ihm am Ende auch die Chance gegeben hat, den nächsten Schritt zu machen. Ne? Mhm. Also er hat ja 5-Jahres-Vertrag hier unterschrieben. Und sagen wir so, die Gefahr, dass Leverkusen am Ende nicht international spielt, die sehe ich nicht. Mhm. Dafür ist die Mannschaft einfach zu gut aufgestellt. Wie gesagt, sie darf sich nicht mehr zu viele Ausrutscher erlauben. Aber dass sie am Ende oder möglicherweise nur Europa League oder nur Conference League spielt. Gut, das kann dann passieren, aber international wird die Mannschaft nächstes Jahr schon vertreten sein.
Vielleicht gibt es ja auch einen Pokalsieg. Du hattest schon angesprochen, die Bayern, da sind natürlich dann ein Gegner. Vielleicht in dem Wettbewerb noch am ehesten zu schlagen?
Weil nur ja, glaube ich schon. Also wir haben ja auch unter Kollegen auch viel gesprochen, was wäre jetzt das ideale Los? Aber natürlich auch, du denkst im ersten Moment natürlich, du willst ein Heimspiel gegen Freiburg haben, weil dann die Chance vielleicht größer wäre, ins Pokalfinale zu kommen. Und dann spielst du gegen die Bayern in Berlin. Auch schwierig, ne? Ich meine, in diesem Jahr ist es ja wirklich so. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob der DFB-Pokal überhaupt mal in den letzten Jahren so mit Top-Teams im Halbfinale besetzt war, wie in diesem
lange
Jahr.
Lange nicht, gefühlt genau.
So, Leverkusen hat es vor 2 Jahren gehabt, da war im Halbfinale Saarbrücken, Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf. Ja, letztes Jahr sind sie gescheitert an Arminia Bielefeld. Und die Stuttgarter haben, glaube ich, auch in diesem Jahr zum ersten Mal jetzt mit dem SC Freiburg, glaube ich, zum ersten Mal einen Bundesligisten. Ich glaube, dass sie in einem Spiel die Chance haben, sich die Bayern zu Hause zu schlagen. Man muss ja auch mal gucken, wenn es dann ist Ende April, wie weit ist Bayern dann noch in der Champions League vertreten. Natürlich wollen die Bayern auch ins Endspiel kommen, das ist ja ganz klar. In München hätte ich die Chance sehr, sehr klein angesehen, aber hier in Leverkusen in einem Spiel, da ist sicherlich was möglich. Und es ist ja, es sagt ja jeder Verantwortliche, wenn du den DFB-Pokal gewinnen willst, musst du am Ende schon den Weg über die Bayern gehen, im Normalfall, um ihn zu gewinnen. Ja. Gut. Das ist jetzt so und ist eine Auslosung, ist kein Wunschkonzert. Ha, ich könnte jetzt hier irgendwo Euro einzahlen, aber ich glaube, ganz ehrlich, die Bayern haben auch nicht Hurra geschrien gestern, als die Auslosung sie nach Leverkusen geschickt hat. Das glaube ich auch.
Das glaube ich definitiv auch nicht. Mal gucken, was da dann ausgehen wird. Aber Bundesliga, du sagst schon, also Europa wird nicht verpasst, aber Konstanz muss rein, um dann nicht wieder so eine Achterbahnfahrt zu erleben, wie dann eben über den Jahreswechsel oder nach dem Jahreswechsel und dann indem man jetzt bloß nicht wieder reinfallen darf.
Ich sehe, du hast meinen Artikel gelesen heute.
Ich habe deinen
ne?
Artikel natürlich gelesen.
Nein, man muss ja auch sagen, dass die Bilanz nach dem Jahreswechsel, die ist ja wirklich ausgeglichen. Ja. 3 Siege, 3 Niederlagen, 1 Remis. Und was sicherlich ein bisschen, das hat mich selber gestern auch ein bisschen erstaunt, als ich die Zahlen nochmal gesehen habe, dass sie nach 22 Spieltagen vor 2 Jahren 19 Punkte mehr hatten. 19 Punkte. Ja, und immerhin 8 Punkte mehr im letzten Jahr. Da sieht man schon, diese Diskrepanz, die es halt auch gibt, ne? Die natürlich auch sicherlich diesem Umbruch geschuldet war. Und trotz allem sieht man ja, wie eng das da oben zusammenhängt, ne? Ich meine, 39 Punkte nach 22 Spielen ist wahrscheinlich sogar in den letzten Jahren eine vernünftige Zahl an Punkten. So, um da oben zu stehen. Ne? Man sieht, die Bayern punkten sehr, sehr gut. Die Dortmunder spielen jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel, aber sie punkten wirklich konstant richtig, richtig gut. Ich finde Hoffenheim überragend in dieser Saison. kommen wir gleich noch zu. Ich finde, dass Leipzig dafür, dass sie halt nicht international spielen, im Gegensatz also zu Leverkusen und dem VfB Stuttgart, relativ enttäuschend. Hm. Und ich glaube, am Ende wird das zum Beispiel Hoffenheim ein großer Vorteil werden, dass sie nicht international spielen. VfB Stuttgart ist ja auch eine Mannschaft, die hervorragend spielt in dieser Saison, ist auch in diesem 3-Tage-Rhythmus wie Bayer Leverkusen und den werden sie auch noch länger haben, vermute ich. Da muss man sehen, wie da am Ende die Kraft auch reicht. Aber trotz allem finde ich, dass Hoffenheim ist für mich die Überraschung der Saison, absolut. Und ich glaube, dass sie am Ende auch in die Champions League kommen werden.
Und als vierte Mannschaft Leverkusen? Oder eher Europa League, wenn du in die Glaskugel guckst? Das ist bei uns im Podcast leider, hat sich so etabliert. Der Gast muss in die Glaskugel gucken.
Ich würde sagen, wenn der fünfte Platz reicht, dann schaffen sie es. Ist das okay?
Das nehme ich erstmal als Antwort definitiv so hin. Und ich würde sagen, sobald sich etwas tut in Leverkusen, werden wir uns wieder in Verbindung setzen. Und dann wirst du eventuell diese Prognose relativieren müssen oder du wirst sie untermauert kriegen. Und dann gibt es ein Lob bei uns hier im Fever-Pitch-Podcast. Pippo, ich danke dir für deinen Besuch.
Malte, vielen Dank für die Einladung und bis demnächst.
Fever-Pitch, der Fußball-Podcast.